Letzte Woche habe ich mit uns einen Text betrachtet aus der Apostelgeschichte. Den möchte ich gerne noch einmal mit uns lesen und dann Fortsetzung machen mit dem Thema Zurück in die Zukunft, Teil 2 heute. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Dort lesen wir Folgendes. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir gut ausgerüstet in die Zukunft gehen können und sind dann auf diese Bibelstelle gestoßen und haben gesagt, naja, eigentlich, um gut in die Zukunft gehen zu wollen, müssen wir den Blick zurückwerfen zu diesen ersten Christen. Was war ihnen wichtig und wie können wir das leben, was sie damals gelebt haben? Und dann sind wir gut ausgerüstet, um in die Zukunft zu gehen. Und dann haben wir diese drei Punkte herausgearbeitet. Wir machen uns bereit für die Zukunft, indem wir uns in Gottes Wort verankern. Das Wort Gottes zu uns persönlich sprechen zu lassen, nicht nur aus zweiter Hand die Sachen zu nehmen, sondern zu vertrauen, dass Gott mich ansprechen möchte in meiner Lebenssituation durch sein Wort. Der zweite Punkt war, wir machen uns bereit für die Zukunft, wenn wir uns in Liebe, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft üben. So, da wo die Gesellschaft auseinanderdriftet, wo Sachen schwieriger werden, da lass uns als Gemeinschaft, als Geschwister zusammenstehen und diese Hilfsbereitschaft und Liebe üben und darin auch Einheit bilden. Und der dritte Punkt war, wir machen uns bereit für die Zukunft, wenn wir uns Jesus Christus im Abendmahl vor Augen halten und seine Gegenwart und seine Wiederkunft erwarten. Abendmahl feiern wir regelmäßig und auch da ist diese Kraftquelle da, zu sehen, wer ist Jesus Christus für uns, was hat er getan, und er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, und da wollen wir dran anknüpfen. So, und heute kommt der vierte Punkt, der in diesem Text zu finden ist. Wir machen uns bereit für die Zukunft durch ein lebendiges Gebetsleben, und da werden wir mal hineinschauen, was da so drin steckt für uns heute. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Gebetsformen und weiß nicht, inwieweit du dein Gebetsleben, was du da nimmst als Form und wie du am besten da hineinkommen kannst. Damals bei den ersten Christen war es so, dass sie hauptsächlich so zwei Arten hatten, wie sie gebetet hatten. Sie haben diese freien Gebete gesprochen. Das, was ihnen aufs Herz gekommen ist, das haben sie ausgesprochen und vor Gott geäußert. Sie haben aber auch vorformulierte Gebete gehabt und die haben sie immer wieder zusammengebetet. Sie haben sich orientiert an den Psalmen. Das war das jüdische Gebetsbuch und die meisten Psalmen kannten sie auswendig. Und in der Kultur war es so, sie haben diese Psalmen gesungen zu bestimmten Anlässen und auch im christlichen Gottesdienst hatten diese Psalmen einen großen Bestandteil. Also sie hatten beides. Sie hatten das freie Gebet und etwas Vorformuliertes, was ihnen auch Orientierung gegeben hat. Vielleicht ist das für dich erstmal ein Punkt, wo du sagst, das kenne ich gar nicht so. Ja, vorformulierte Gebete, wo haben wir das eigentlich zu suchen in unserem Gottesdienstgeschehen? Wir haben eben gesungen, ja, und diese Liedtexte sind eigentlich auch nichts anderes als vorformulierte Gebete. Die Lieder haben wir uns nicht selbst ausgedacht, sondern irgendjemand, der da begabter ist als die meisten von uns, hat ein Lied geschrieben und einen schönen Text gemacht und der wird jetzt halt gesungen in den verschiedenen Gemeinden und man macht sich eins, auch in so einer Versammlung, wie wir heute sind, und man singt gemeinsam so ein Lied. Das ist was anderes, als wenn du für dich einfach nur irgendwas betest, was dir gerade in den Sinn kommt. Man vereinigt sich in diesem Liedgut. Und ganz ähnlich war es damals bei den ersten Christen, dass sie das Buch der Psalmen genommen haben und das sind 150 Psalmen und sie haben das gemeinsam gebetet, teilweise gemeinsam gesungen. Dann haben sie aber auch eigene Hymnen neu geschrieben, die auch teilweise im Neuen Testament zu finden sind, wo man sieht, das ist eine Liedform, das ist ein Reim dabei, das sind Strophen und man kann das irgendwie nachvollziehen, dass das so ein Bestandteil war im Gottesdienst damals. Meiner Beobachtung nach haben wir aber wenig so gemeinsam gesprochene Gebete. Das kennen wir gar nicht. So das Höchste, was wir so haben ab und zu, dass wir das Vaterunser beten. Ich glaube, letzte Woche haben wir es gebetet beim Abendmahl oder am Ende des Gottesdienstes war es, glaube ich, so anstelle des Segens. Das heißt, uns als Pfingstbewegung ist das so ein bisschen fremd, dass wir uns da gemeinsam eins machen und solche Gebete sprechen, die irgendwie schon vor uns da waren. Das hat ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun als Pfingstbewegung. So die ersten Pfingstler, die kamen aus einem verkopften Glauben, die waren aufgewachsen meistens in der Kirche und hatten nicht so den feurigen Glauben, aber hatten eine Sehnsucht nach Gott. Dann kam der Geist Gottes und hat sie mit neuer Kraft, mit neuer Energie und Liebe erfüllt. Und dann war so eine Flamme angezündet in ihrem Leben, dass sie dann übergesprudelt sind und dass sie Gebete gesprochen haben, ganz frei, was sie vorher vielleicht nicht so sehr gemacht haben. Vorher war sehr viel Liturgie in den Gottesdiensten, sehr viel starre Abfolge. Und dann haben sie die Freiheit erlebt und auch das Feuer des Heiligen Geistes erlebt. Und ich glaube, was damals so passiert ist, dass man sich dann sehr abgewandt hat von allem, was jetzt irgendwie nur so eine Form ist. Alles, was tote Tradition ist. Da hat man gesagt, nein, so, wir haben jetzt was anderes erlebt, was Frisches, was Lebendiges. Und jetzt startet fast das Reich Gottes mit uns. So war die Haltung damals teilweise. Und man hat sich von alten Traditionen abgekoppelt. Ich glaube, dass es hilfreich sein kann für unser persönliches Gebetsleben, wenn wir beides haben. Unsere persönlichen Gebete, aber auch vorformulierte Gebete, die vielleicht schon Jahrhunderte oder Jahrtausende von gläubigen Menschen gesprochen wurden und die auch inspiriert sind im Wort Gottes, dass wir beides so als Grundlage haben. Ich möchte ein bisschen mehr Bezug darauf nehmen, wo vielleicht auch die Herausforderungen sind, das Positive und auch das Herausfordernde, wenn wir uns nur auf eine Sache konzentrieren. Bei den persönlichen freien Gebeten ist es ja so, das kommt von Herzen, das ist meine Geschichte, das ist meine Sprache, die ich mit Gott habe, das ist das, was ich gerade vielleicht auch spüre, dass ich das zu Gott bringen kann, auch eine ganz innige kindliche Beziehung von Kind und von Vater und Kind. Wir sind im Gespräch miteinander. Das ist sehr, kann sehr dynamisch sein, auch sehr, sehr geistgeleitet, ja, dass man sich einfach da hineinbegibt und mit Gott spricht. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und so soll es auch sein. Und trotzdem kann es sein, wenn wir nur so in diesen persönlichen Gebeten sprechen, dass unser Blick auf Gott immer nur mein Blick ist. Immer nur meine kleine Erfahrenswelt, was ich gerade so empfinde. Das heißt, es hat auch eine Engführung, wenn es immer nur ganz persönlich ist. Ich komme darauf nochmal zu sprechen, wenn es jetzt um diese vorformulierten Gebete und auch um die Psalmen geht. Das Positive, was da drin steckt, ist, wenn ich mich jetzt an ein Gebet dranhänge, was jemand anders gebetet hat und was einen anderen Erfahrungshorizont vielleicht beinhaltet, dann stelle ich fest, wow, ich kann ja nochmal ganz anders mit Gott reden, selbst wenn das nicht so ganz meiner Natur entsprochen hat. Vielleicht rede ich immer in denselben Wörtern mit Gott und auf einmal redet jemand mit anderen Wörtern und meine Horizontweite erweitert sich an diesem Punkt. Ich bekomme andere Worte. Vielleicht kann der Psalmist seine Gefühle in Worte fassen in der Beziehung zu Gott und ich bin selbst nicht so, weil ich vielleicht ein sehr kopfgesteuerter Mensch bin. Dann kann es mir enorm helfen, wenn ich mich an ein Gebet dranhänge, was diese Dimension mit erschließt und auf einmal bekomme ich Bezug auch zu meinen Gefühlen in meiner Gottesbeziehung. Oder vielleicht habe ich Enttäuschung in meinem Leben erlebt und ich fresse das alles in mich rein und in meiner persönlichen Gebetsbeziehung zu Gott hat das irgendwie keinen Raum, weil ich vielleicht denke, dann das darf ich da auch gar nicht äußern. Wenn ich jetzt die Psalme nehme und dann stelle ich fest, wie der König David in seinen Enttäuschungen und in seiner Not, wie er sich richtig ja in seine Emotionen hineinbegeben hat und Gott auch seine Not geklagt hat und gesagt hat, hey, ich verstehe dich nicht, ich bin schon wieder hier in der Grube und die ganzen Feinde umringen mich und so, was soll das Ganze? Dann kann es mir helfen, dass ich auch in meinem Leben mit diesen negativen Dingen in Berührung komme und das Gott hinhalte und es zur Sprache bringe. Dann fresse ich das nicht in mich hinein und mache das mit mir aus, sondern es bekommt eine Sprache in meiner Gottesbeziehung. Und so kann es eine Hilfe sein, wenn wir Gebete haben, wo wir uns dran orientieren können, dass wir eine Aufweitung unserer persönlichen Gebetsbeziehung zu Gott erfahren. Also diese beiden Punkte nicht miteinander ausspielen gegeneinander, entweder oder, sondern dass wir es so nehmen, wie das die ersten Christen erlebt haben, dass sie beides hatten und darin einen Schatz erlebt haben, der ihnen gut getan hat. Wenn man jetzt nur vorgefertigte Gebete hat und die so abarbeitet und durchrasselt, dann wird man sehr schnell feststellen, das kann auch total tot sein. Das kann auch total leer sein, weil ich einfach nur Sachen nachplapper, die gar nicht mit meinem Herzen in Bezug stehen. Deswegen ist immer gut, wenn beides zusammenkommt. Beides kann sich gegenseitig bereichern und beleben. Genau. Ich möchte uns einladen, an dieser Stelle das mal ganz praktisch werden zu lassen. Dass wir gemeinsam mal einen Psalm beten. Machen wir so ganz, ganz selten. Aber lasst uns das doch mal versuchen. Steht doch auf, wenn ihr möchtet und wenn ihr könnt. Und dass wir gemeinsam diesen Psalm 27 beten. So gut gemeinsam, wie es halt möglich ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn böse Menschen kommen, um mich zu vernichten, wenn meine Feinde und Verfolger mich angreifen, dann werden sie stolpern und stürzen. Ein mächtiges Heer umzingelt mich, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Denn er wird mich aufnehmen, wenn schlechte Zeiten kommen, und mir in seinem Heiligtum Schutz geben. Er wird mich auf einen hohen Berg stellen, wo mich niemand erreichen kann. Dann werde ich über meine Feinde, die mich umzingeln, triumphieren. Jubelnd will ich ihm Opfer darbringen und den Herrn loben und ihm singen. Hör meine Bitten, Herr, sei barmherzig und erhöre mich. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Und ich habe geantwortet, Herr, dich suche ich. Verbirg dich nicht vor mir und verstoße deinen Knecht nicht im Zorn. Du hast mir immer geholfen, darum verlass mich jetzt nicht. Gott, mein Retter, lass mich nicht im Stich. Wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Herr, zeige mir, wie ich leben soll und führe mich den Weg, der richtig ist, denn meine Feinde warten nur darauf, dass ich falle. Gib mich nicht in ihre Hände, denn sie beschuldigen mich vieler Dinge, die ich nicht getan habe und werden mir Grausames antun. Doch ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Vielleicht merken wir so ein bisschen was, dass das durchaus kraftvoll sein kann. Also für sich persönlich, das auch mal laut auszusprechen. Wir sind sehr darauf fixiert, dass wir es immer so leise machen für uns. Auch mal laut auszusprechen und dann in der Gemeinschaft solche Wahrheiten auszusprechen und Gott auch so zu suchen. Und dann kann es dazu führen, nachdem man dann so einen Psalm gesprochen hat, dass man dann auch in eine Gebetsatmosphäre hineinkommt, wo man dann wieder frei betet und seine eigenen Worte findet. Also es kann sehr inspirierend sein, so mal von der einen oder von der anderen Seite zu kommen und in das Gebet einzutauchen. Ich finde, dass da auch ein ganz großer Schatz drin liegt, wenn man diese alten Gebete nimmt, weil es uns als Christen heute im Jahr 2020 bewusst macht, wir sind in Verbindung mit einer großen Schar von Zeugen. Da sind Millionen von gläubigen Menschen gewesen, die diese Gebete gesprochen haben, Jahrhunderte bevor wir hier jetzt leben. Und die haben diese Gebete gesprochen im Vertrauen auf diesen Gott und heute bin ich dran und ich mache mich eins mit dieser großen Schar von Christen und von Gläubigen. Und man ist irgendwie Teil von dieser großen Geschichte Gottes mit der Welt und mit seiner Gemeinde. Man ist nicht alleine, sondern man ist eingebettet in etwas Größeres, wo Gott mit uns unterwegs ist. Und das kann auch sehr tröstend sein und sehr auferbauend und sehr ermutigend sein, wenn wir hier so eintauchen in diese Geschichte. Es gibt ganz unterschiedliche Gebetsformen und es gibt auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wo man beten kann. Wir haben im Gottesdienst die Möglichkeit zu beten. Wir singen Lieder zu Gott, das ist gesungenes Gebet. Wir haben die Möglichkeit, unsere Gebete zu äußern an unterschiedlichen Punkten. In den Kleingruppen, da ist hoffentlich viel Raum fürs Gebet. Das persönliche Gebet, dass man auch um Gebet bittet, dass man sagt, hey, bitte betet für mich, für diesen einen Punkt, der in der nächsten Woche vielleicht auf mich zukommt. Bitte segnet mich, dass ich da Kraft bekomme, dass Gott etwas tut in meinem Leben. Und dann betet man füreinander. Da soll Raum dafür da sein. Und dass man Fürbitte tut, auch für Punkte, die uns als Gemeinde wichtig sind, dass man auch als Kleingruppe nicht nur auf sich fixiert ist und für die ganzen persönlichen Sachen betet, sondern das große Bild betrachtet. Okay, was möchte Gott tun in der Gemeinde? Was ist vielleicht auch in der Gesellschaft gerade dran? Und wo gehen wir hinein in das Gebet an unterschiedlichen Punkten? An der Stelle ist mir wichtig zu betonen, dass wir nicht so sehr erwarten, dass wir als Gemeinde Gebet wahnsinnig organisieren müssen und sagen müssen, hier, da wird jetzt gebetet und da kann gebetet werden, sondern letztendlich hängt das Thema Beten an deiner Beziehung zu Jesus. Du bist Gemeinde an dem Punkt, einmal ganz, ganz bewusst. Das heißt, da wo du eine lebendige Gebetsbeziehung zu Gott, dem Vater, pflegst, hat es automatisch Auswirkungen auf die Kreise, wo du unterwegs bist. Gebet kann nicht verordnet werden. Gebet kann auch nicht angeordnet werden. So lasst uns jetzt alle mal beten und dann wird hier gebetet. Und das ist es dann, sondern die Frage ist, was bringen wir mit an Gebetsbeziehung? Und wie leben wir persönlich unser Gebet? Uns als Gemeindeleitung ist aber wichtig geworden, dass wir auch ein neues Fenster öffnen für das Thema Gebet innerhalb der Gemeinde. Und da haben wir jetzt letzte Woche angefangen mit diesem Treffen Gebet zuerst. Ein Frühgebet ist mal was anderes, sonst haben wir immer Abendgebete. Hier ist es mal ein Frühgebet, mittwochs um 7 Uhr. Weiß nicht, ob du ein Frühaufsteher bist oder wann du zur Arbeit musst, ob 7 Uhr eine gute Zeit ist. Aber wir laden ein, komm dazu, wenn es dir möglich ist. Vielleicht kannst du es dir möglich machen, einmal im Monat dabei zu sein, dann wäre das super. Wir treffen uns aktuell über die Online-Plattform Zoom. Eigentlich hatten wir es hier gedacht, aber jetzt ist alles wieder anders. Deswegen treffen wir uns über Zoom. Die Daten zum Einloggen findet ihr auf der Homepage. Hatten wir schon mal diese FCG-Live-Sache vor einigen Monaten. Und da wollen wir neu schauen, dass wir uns versammeln, dass wir uns eins machen in den Gebetsanliegen. Und dass da gutes Leben hineinkommt. Also schau vorbei und mach dich eins mit uns, wenn wir gemeinsam mittwochs beten. Diese ganzen Punkte aus der letzten Predigt und auch dieser Punkt von heute, das Thema Gebet, haben etwas ganz Dynamisches und Kraftvolles an sich, wenn Gemeinde so aufgestellt ist, diese Punkte zu nehmen und zu leben, nicht nur von der Theorie her, sondern von der Praxis. Glaube ich, wird Gott sich dazu stellen und wird es Auswirkungen haben für das Gemeindeleben, aber auch für das, was um Gemeinde herum ist, wie Gemeinde in die Gesellschaft hineinwirkt. Und da schauen wir nochmal hinein in Apostelgeschichte 2, die Fortsetzung von dieser einen Bibelstelle, nämlich ab Vers 43. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Also diese Säulen, die wir benannt haben, die bilden praktisch das Fundament für das Gemeindeleben. Und dann wird aber etwas sichtbar, dann kann man nämlich auf diesem Fundament etwas aufbauen, was Gott schenken möchte, ich glaube, für jede Gemeinde, wie Gemeinde sich entwickeln soll und was Gemeinde für eine Kraft entfalten kann. Der erste Punkt, der hier benannt wird, dass in Jerusalem jedermann eine tiefe Ehrfurcht vor Gott hatte. Das heißt, die Menschen, die haben abgespürt von dieser Gemeinschaft, die sich traf und von den einzelnen Personen in dieser Gemeinschaft, dass da etwas von Gott spürbar wird, dass das keine Leute sind, die einfach so dahin leben und halt gucken, was jetzt gerade ansteht und so ihren Alltag bewältigen, sondern es war mehr als das, es war etwas von Gott dabei. Ehrfurcht vor Gott wurde sichtbar. Menschen, die in Berührung kamen mit Gemeinde, die vielleicht auch dann in diese Versammlung hineingekommen sind und sie haben gespürt, oh wow, da haben wir es mit dem übernatürlichen Gott zu tun und der kommt uns aber auch jetzt ganz nahe. Und da war ein großer Respekt da. Wir hatten die Predigtreihe über das Thema Gottesfurcht. Und genau da fällt das mit rein. Da, wo Menschen mit dem heiligen Gott in Berührung kommen, da geschieht Lebensveränderung. Und das war genau der Punkt, dass Menschen verändert wurden, weil sie mitbekommen haben, dass hier der lebendige Gott wirkt in dieser Gruppe von Christen. Der zweite Punkt, Wunder und außergewöhnliche Dinge sind geschehen. Irgendwie hat Gott sich dazu gestellt. Da waren Probleme und dann hat die Gemeinde gebetet und die Probleme haben sich gelöst. Da waren Menschen krank und Menschen wurden geheilt. Ich sage jetzt nicht, dass das immer passiert ist, 100% Quote oder so. Und die Gemeinde hat, glaube ich, auch nicht diese Wunder in dem Sinne gesucht, dass sie gesagt haben, es geht um die Wunder, sondern sie haben ihr Leben mit Gott gelebt und Gott hat sie beschenkt in unterschiedlicher Art und Weise. Aber Menschen wussten, da ist Qualität, da ist etwas von Gott, da ist Hoffnung da auch für ihre Lebenssituation. Was für ein Geschenk ist das, wenn Menschen merken, da gibt es eine Gemeinde und die glaubt, dass Gott übernatürlich eingreift. Und da kann ich kommen mit meinem Problem und da sind Menschen, die beten und die erwarten, dass Gott handelt. Und dann redet Gott und dann berührt er das Herz, dann berührt er den Körper, dann berührt er die Seele und dann werden Dinge heil und lösen sich. Der dritte Punkt, es gab eine veränderte Atmosphäre in der Gemeinde, die hier punktuell so benannt wird. Da war eine große Großzügigkeit, eine Freigebigkeit da. Da hat nicht jeder auf seins geschaut, so was habe ich und wie kann ich meins irgendwie schützen, sondern es war klar, Mensch, wenn da Not ist, dann müssen wir gucken, wie können wir hier der Person in Not helfen. Und dann war eine große Bereitschaft da, sich auch zu investieren. Leute haben hier ihre Grundstücke verkauft, haben nicht alle gemacht, ja, aber manche hatten gesagt, ja gut, dann mache ich das halt. Da war eine große Freiheit da. Ganz spannend zu sehen, wie die Gemeinde hier zusammenstand. Dann ist davon die Rede, dass es eine überschwängliche Freude gab. Das heißt, Gemeinde war nichts Erdrückendes, war nichts Kühles und Kaltes, wo man eigentlich gar nicht so richtig hin will, sondern Gemeinde war durchdrungen von dieser Freude. Da war Freude. Auch wenn die Umstände vielleicht um sie herum nicht immer nur lustig und positiv waren, die Gemeinde hatte überschwängliche Freude. Das wäre doch mal eine Ansage für uns heute. Ja, wenn außen alles schwierig ist, aber in der Gemeinde ist Freude und die Christen sind von überschwänglicher Freude erfüllt, egal wie die Umstände sind. Das ist doch enorm anziehend. Das spricht doch und zieht doch hin zu diesem Gott, den die Christen anbeten. Eine veränderte Atmosphäre und eine aufrichtige Herzlichkeit. Es war nicht aufgesetzt, sondern es war eine tiefe, herzliche Verbundenheit im Miteinander. Und das Ganze mündete dazu, dass in der Gesellschaft die Gemeinde ein hohes Ansehen hatte. Da war in der Gesellschaft von Jerusalem war eine hohe Gunst da für diese Leute. Die haben schon gemerkt, dass die anders sind, ja, dass die eine andere Glaubensgrundlage haben, dass die an diesen auferstandenen Jesus glauben und so. Das wussten sie irgendwie alles, aber es war an dieser Stelle nicht negativ, sondern es war eher, wow, krass, was geht denn da ab? Und sie wollten es auch irgendwie mal schmecken und fühlten sich da hingezogen. Sie hatten ein hohes Ansehen in der Gesellschaft. Lass uns das nicht zu klein halten. Ich glaube, dass wir als Christen oftmals denken, wir haben gar nicht so viel zu geben. So, es ist alles irgendwie so normal unsere Gottesdienste, auch unsere Lebensgrundlage, wie wir mit Problemen umgehen und so. Wir wissen, es ist alles nicht perfekt und wir machen uns manchmal so klein. Aber lass uns doch erwarten, dass Gott das, was er uns gegeben hat, dass das in nach außen wirken möchte, dass es Leute anzieht, dass Leute das attraktiv finden, dass Leute sich da gerne hineinbegeben wollen, um das zu schmecken und auch zu kosten und zu erleben. Ich glaube, dann könnte noch viel mehr passieren, wenn wir selbst nicht so klein denken würden, sondern wenn wir dem Raum geben würden, was Gott uns schon geschenkt hat, und das auspacken. Und das führt dann dazu, und das ist mein letzter Punkt hier, dass jeden Tag der Herr weitere Menschen rettete, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das knüpft so ein bisschen an das Thema an, das Wort muss raus, ja, von Lars und von Josua, wo es darum geht, hey, wie können wir Räume schaffen, dass Menschen woanders gerettet werden, in OWL, in anderen Städten, wie können wir das Wort laufen lassen? Das ist letztendlich das große Paket, ja, das Wort muss raus, indem wir es leben und indem wir Gott Raum geben in der Begegnung mit ihm. Und dann schreibt er seine Geschichte. Dann müssen wir das gar nicht groß auf die Agenda nehmen, sondern dann spricht unser Leben, dann spricht auch unser Gemeindeleben, sodass Menschen gerettet werden. Dass Menschen sagen, ja, wow, ich komme auch mal dazu. Ich gucke auch mal in den Online-Gottesdienst rein. Ich will wissen, was derjenige glaubt. Menschen wurden gerettet jeden Tag, sodass die Gemeinde größer wurde. Ich weiß nicht, wo du stehst bei diesen ganzen Themen. Vielleicht sagst du, in manchen Themenfeldern bist du gut aufgestellt. Vielleicht sagst du, ja, so Wort Gottes, damit kann ich viel anfangen und das spricht zu mir, aber Gebetsleben ist ein bisschen schwach und das fällt mir schwer. Was auch immer, ich glaube, dass Gott verschiedene Punkte angesprochen hat, vielleicht in diesen zwei Predigten. Und ich möchte dich herzlich einladen, dass du dich nicht drumherum schlawinerst und sagst, naja gut, es reicht ja auch, wenn ich in diesem Feld ganz gut aufgestellt bin, sondern dass du sagst, okay, ich möchte auch in diesem Feld Gott Raum geben. Ich möchte das Wort Gottes nehmen, ich möchte das Gebet nehmen, ich möchte die Gemeinschaft nehmen, ich möchte schauen, dass Gott mehr tun kann in mir. Ich möchte Gott nicht begrenzen. Vielleicht hast du eine Sehnsucht danach, dass du sagst, ja, ich wünsche mir, dass Gemeinde so und so ist und so wirkt. Dann lass doch diese Sehnsucht in deinem Leben sich dahin, ja, in die Praxis bringen, dass du Gott an diesem Punkt suchst, dass du dich nicht verkrampfst und denkst, du müsstest jetzt das und das machen, sondern dass du Jesus zu deinem Ansprechpartner machst und ihm mehr Raum gibst in deinem Leben. Und er wird den Rest tun, auf seine Art und Weise. In einer recht entspannten Art und Weise, glaube ich, wird er uns vorbereiten und wird er Möglichkeiten dazu schaffen. Ich möchte die Lobpreisgruppe bitten, nach vorn zu kommen. Lass uns doch noch eine Zeit nehmen, wo wir schauen, was sind die Punkte, die Gott berührt hat in deinem Leben und wie können wir dem Raum geben, ihm eine Antwort zu geben, ihm unser Leben hinzuhalten. Und ich lade euch dazu ein, dass ihr aufsteht. Ich würde gerne nochmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dein Wort geschickt hast und dass es kraftvoll ist, uns manchmal auch einfach nur den Spiegel vorzuhalten und auch die Geschichte vor Augen zu halten, wie du Gemeinde baust und was wirklich die Basics sind. Ja, daran wollen wir uns neu erinnern und neu darauf Bezug nehmen. Komm, Geist Gottes, und sprich du uns an. Komm und berühre du unser Leben und zeig uns da, wo wir stehen und da, wo wir vielleicht auch Defizite mitbringen. Da, wo wir uns mit wenig zufrieden geben. Mach uns das bewusst und bring du uns in diese Sehnsucht hinein, dass wir dich suchen und dass wir Veränderung für uns erleben wollen. Herr, lass uns nicht mit dem Finger auf andere schauen, zeigen. Herr, lass uns nicht mit dem Finger auf die Gemeinde irgendwie zeigen, das und das muss gemacht werden. Sondern ich bete darum, dass du in unser eigenes Leben hineinwirkst und dass du uns da abholst, wo wir stehen. Und dass wir hineinkommen in diese positive Umsetzung von diesen Grundlagen. Komm, Geist Gottes, und tipp du unser Leben an. Komm und berühre uns und mal du uns diese Sehnsucht vor Augen, was möglich ist mit Gemeinde, auch gerade jetzt in dieser Zeit, Herr. Was du uns gegeben hast an Kraftqualität in deinem Heiligen Geist. Ich bete, dass wir dich nicht begrenzen, sondern dass wir dir Raum geben. Komm und durchdringe du alles. und lass alles hinfließen zu dir, dass wir dich klar vor Augen haben, dass wir dich anbeten, dass wir dir unser Leben geben, immer wieder neu, auch an diesem Tag. In Jesu Namen. Amen.